Finance on Air, der FAS-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Finance on Air. Mein Name ist Caroline Stoll und ich bin Consultant im Bereich Financial Reporting bei der FAS. Heute ist Kilian Schmidt, Senior Consultant im Financial Reporting im Standort Düsseldorf, unser Gast, der uns Fragen rund um das Thema ESEF beantworten wird. Hallo Kilian, schön, dass ich dich heute interviewen darf.
Hallo Caro.
Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch direkt mit den Fragen starten. Kilian, kannst du kurz erläutern, was ESEF bedeutet?
Sehr gern. ESEF steht für European Single Electronic Format, also für ein EU-einheitliches elektronisches Berichtsformat. Die konkrete rechtliche Anforderung ergibt sich aus der sogenannten ESEF-Verordnung und ist unmittelbar geltendes Recht. Gemäß ESEF-Verordnung muss der IFRS-Konzernabschluss ausgezeichnet bzw. getaggt werden. Auszuzeichnen oder zu taggen sind dann alle Zahlen in einer deklarierten Währung, in der Bilanz, der G&V, der Gesamtergebnisrechnung, der Kapitalflussrechnung und der Eigenkapitalveränderungsrechnung sowie in der Phase 1 bis zu 10 Textangaben im Anhang. Und diese Daten werden dann durch das Tagging maschinenlesbar gemacht.
Okay, und welche Unternehmen fallen dann in den Anwendungsbereich?
Also ESEF zielt ab auf Emittenten, also Unternehmen, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind. Und erstmalig mussten eben diese Emittenten ESEF für Geschäftsjahre anwenden, die am oder nach dem 01.01.2020 beginnen.
Wie kann man sich denn dann die technische Umsetzung vorstellen?
Das kommt natürlich auch ganz auf die Entscheidung des Unternehmens an. Einige Unternehmen wollen ESEF selbst in die Hand nehmen, also eine Softwarelösung erwerben und dann ESEF in-house durchführen. Andere Unternehmen wollen das Tagging außer Haus vornehmen lassen. Unternehmen müssen dann quasi Ressourcen und vor allem aber auch Know-how technisch beurteilen, ob ESEF in-house durchgeführt werden kann oder ob sie ESEF eben outsourcen müssen. Prozessual sieht das Ganze dann wie folgt aus. Das finale Zahlenwerk und der finale Anhang, beispielsweise als PDF-Datei, müssen in eine XBRL bzw. ESEF-Software geladen werden. In dieser Software wird dann das Tagging durchgeführt. Wenn das Tagging erfolgt ist, validiert die Software das vorgenommene Tagging, überprüft vor allem auf technische Validität. Und wenn eben diese Validierung abgeschlossen ist, wird eine ESEF-Datei generiert. Das ist ein ZIP-File, in der eben das Zahlenwerk und der Anhang als XHTML sowie eine Vielzahl von weiteren Dateien enthalten sind, die eben, ja, grob gesprochen, dann das Tagging enthalten. Und dieses ZIP-File wird dann an den Abschlussprüfer übermittelt, denn dieser muss die ESEF-Datei auf die ESEF-Konformität als Bestandteil der gesetzlichen Abschlussprüfung prüfen. Und dafür nutzen Abschlussprüfer ebenfalls spezielle XBRL- bzw. ESEF-Prüfungstools, primär eben für die technische Validität. Aber der Prüfer muss natürlich auch die inhaltliche Richtigkeit der ausgewählten Tags bzw. der ausgewählten Etiketten prüfen, was in der Praxis aber bereits vorgelagert erfolgt ist. Das bedeutet, dass im besten Fall die Unternehmen sich schon, ja, weit im Voraus, beispielsweise Mitte 2020, bereits mit der Taxonomie beschäftigt haben. Denn das ist eben die wesentliche und auch die anspruchsvollste Aufgabe, die korrekte Zuordnung der Taxonomie-Elemente zu den jeweiligen Abschlussposten. Und dieses sogenannte Mapping ist, wie gesagt, im besten Fall weit vor der eigentlichen ESEF-Abschlussprüfung mit dem Abschlussprüfer abgestimmt, sodass dieser dann in der Live-Phase auf inhaltlicher Ebene eigentlich nur noch nachschauen musste, ob die von ihm abgesegneten Tags auch letztendlich verwendet worden sind. Und jetzt nochmal die Schleife zum Prozess. Im Rahmen der Prüfung haben sich dann trotzdem und vor allem primär auf technischer Validitätsebene einige Themen ergeben, die noch unklar gewesen sind. Beispielsweise die Calculation Link Based in der Eigenkapitalveränderungsrechnung oder der Umgang mit rundungsinduzierten inkonsistenten Duplikaten und so weiter. Letztlich sind einige Nischenthemen immer noch nicht final und abschließend geklärt, aber im Rahmen der ersten ESEF-Phase hat man dann einen gemeinsamen Konsens mit dem Abschlussprüfer gefunden, sodass die Emittenten einen entsprechenden Bestätigungsvermerk auch erhalten haben, und zwar in der Form einer sogenannten Testatsdatei.
Ja, viele Unternehmen haben die Erstumsetzung jetzt sozusagen hinter sich. Welche Herausforderungen haben sich denn bei der ersten Umsetzung ergeben?
Also die erste Phase hat viele Herausforderungen mit sich gebracht. Vom Prozessor ist auf jeden Fall die Zeitschiene zu nennen. Insbesondere bei sogenannten Late Changes musste der gesamte ESEF-Prozess nochmal neu angestoßen werden, sprich neues Tagging und auch neue Prüfung. Und das hat dann mit näher schreitendem Testatsdatum wirklich zu zeitlichen Engpässen vereinzelt geführt. Wir sind dann teilweise auf Wochenenden und Feiertage ausgewichen, damit eben die Termine eingehalten werden konnten, was wir dann auch letztlich immer geschafft haben. Dann technische Validität. Hierbei ist bzw. war auch sicherlich herausfordernd, die technischen Validierungsmeldungen der Tools zu verstehen und zu interpretieren, vor allem hinsichtlich der Unterscheidung zwischen Validierungsfehlern und Validierungshinweisen. Auf inhaltlicher Ebene, hätte ich gesagt, war das Notes-Tagging heiß diskutiert. Da sind auch die Meinungen der WP-Häuser immens auseinandergefallen. Dann hatten wir auch das Thema Inkonsistenzen und Fehler in der Taxonomie selbst, wofür wir alternative Lösungen schaffen mussten. Teilweise haben wir auch noch Fehler im Zahlenwerk der Unternehmen selbst gefunden. Da gab es dann natürlich auch entsprechende Update-Schleifen. Unterm Strich kam also einiges zusammen.
Okay, verstehe. Wie können sich denn jetzt Unternehmen, die noch keine Erstumsetzung hatten, darauf vorbereiten? Und insbesondere, wie viel Zeit sollten diese einplanen?
Also solche Unternehmen sollten vor allem im Voraus das Mapping vornehmen und mit dem Wirtschaftsprüfer besprechen. Auf der Zeitebene muss quasi vom Testatsdatum einmal rückwärts gerechnet werden. Der Wirtschaftsprüfer wird so circa ja, 5 Tage benötigen für die Prüfung. Dann müssen für die Erstellung der ESIF-Datei selbst auch nochmal 2 bis 3 Tage eingeplant werden und unmittelbar davor müssen bzw. sollten Zahlenwerk und Anhang eben final sein. Aber auch die Unternehmen, die jetzt die erste ESE-Phase absolviert haben, die dürfen sich nicht allzu lange ausruhen, denn die 2021er Taxonomie wird in naher Zukunft in Form eines delegierten Rechtsaktes veröffentlicht werden. Und hier wird es zahlreiche Änderungen geben. Zwar wird den Emittenten vermutlich noch das Wahlrecht eingeräumt werden, weiterhin die 2020er Taxonomie zu nutzen. Hier empfiehlt es sich aber ausdrücklich, auf jeden Fall die 2021er Taxonomie vorzeitig anzuwenden, da dann in der übernächsten ESE-Phase, in der dann auch das Text-Doc-Tagging in den Notes vorzunehmen ist, der Aufwand etwas entzerrt werden kann. Die ESE-Neuerung, also die 2021er-Taxonomie auf der einen Seite und das Text-Doc-Tagging auf der anderen Seite, die beide verpflichtend ab der übernächsten ESE-Phase anzuwenden sind, die können so auf 2 ESE-Phasen verteilt werden. In Bezug auf die 2021er-Taxonomie muss dann das ursprüngliche Mapping nochmal von Grund auf analysiert und gegebenenfalls auch angepasst werden. Das würden Emittenten dann in der nächsten ESE-Phase machen und dann in der übernächsten ESE-Phase eben das Text-Doc-Tagging in die Notes. Und genau da müssen dann rund 250 Informationen im Anhang getaggt werden. Und vor dem Hintergrund sollten Emittenten auf jeden Fall eine Probetagging-Phase einplanen.
Ja, vielen Dank, Kilian, für den kurzen Einblick. Wir hoffen, der Podcast hat Ihnen gefallen. Für Fragen zu diesem Thema oder unserem Podcast allgemein erreichen Sie uns unter podcast@fas.ag. Bis zum nächsten Mal.